Hallo, ich bin André und HIV-positiv.
Hallo, ich bin Fabian und ich bin HIV-negativ.
Und ihr hört unseren Podcast 2+, den wir in Zusammenarbeit mit Gilead Sciences produzieren. Und 2+, das steht nicht für die Anzahl der heutigen Gäste, sondern für unser Leben und Lieben mit und um HIV.
Wir sprechen in unserem Podcast über alles Mögliche rund um HIV. Denn HIV ist schon lang kein Todesurteil mehr und kein Grund, sich den ganzen Tag Sorgen zu machen. Wir sprechen darüber, wie wir unser Leben positiv gestalten und welche Rolle HIV dabei eigentlich noch spielt und welche eben nicht. Aber bevor wir loslegen, möchten wir euch noch ganz kurz daran erinnern, dass unser Podcast keine ärztliche Beratung darstellt. Also wenn es irgendwo juckt, brennt oder ihr medizinische Beratung braucht, dann wendet ihr euch bitte an euren auf HIV spezialisierte Ärztin oder Arzt oder eine Beratungsstelle wie zum Beispiel der Deutschen AIDS-Hilfe.
Genau. Tja, wie soll ich sagen oder lasse ich es lieber? Die Frage stellen sich bestimmt viele Menschen, die mit HIV leben, ob im Arbeitsplatz oder im Privatleben, beim Dating. Und ja, wahrscheinlich lässt sich die Frage so pauschal gar nicht beantworten, weil sie auch immer von der persönlichen Situation abhängt. Aber wie ist es eigentlich, wenn man mit HIV lebt und beruflich so in der Öffentlichkeit steht, zum Beispiel als Politiker? Ist es dann so, dass man die Chance ergreift und die breite Öffentlichkeit aufklärt? Oder sagt man, naja, vielleicht lieber den Ball flach halten, um politisch keine Angriffsfläche zu bieten? Das sind so einige Fragen, die wir uns stellen. Und da wir keine Politiker sind, haben wir einen Politiker eingeladen. Und zwar ist unser Gast heute der liebe Felix Martin. Hallo Felix.
Hi, hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Du bist Landtagsabgeordneter im Hessischen Landtag und stehst voll im öffentlichen Leben. Magst du mal kurz für alle, die außerhalb dich von Hessen nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Felix Martin, ich bin 26 Jahre alt, lebe im Norden von Hessen im ländlichen Werra-Meißner-Kreis. Landtagsabgeordneter, Obmann der Grünen im Sozialausschuss und HIV-positiv.
Felix, du hast sicherlich ganz viele tolle Besonderheiten, die wir vielleicht noch nicht so kennen. Aber eine Besonderheit, die uns natürlich sehr auf dem Herzen liegt und auf der Zunge brennt, ist, dass du offen mit deiner HIV-Infektion umgehst als Politiker. Und da würde uns erstmal interessieren, wann war denn dein HIV-Outing und gab es dafür einen bestimmten Anlass?
Ich hatte genau genommen mehrere HIV-Outings, aber das große erste öffentliche war im August 2017. Das war 5 Monate, nachdem ich meine Diagnose erhalten hatte. Und der Anlass war vor allem der, dass ich gesehen habe, wie sehr es mich, aber vor allem auch meine Familie und engsten Bekannten belastet, nicht offen sprechen zu können, was denn los ist. Viele bekommen ja ihre Diagnose zu einem Zeitpunkt, wo ihnen körperlich zum Glück noch nichts fehlt, weil es früh genug erkannt wird und sie früh genug die Medikamentation beginnen können. Bei mir war es anders. Mir hat man es angesehen. Ich lag einige Wochen im Krankenhaus und insofern kamen natürlich Fragen, was hat er denn? Was ist los mit ihm? Und irgendwann war das so bohrend, dass ich entschieden habe, es ist leichter, jetzt einfach die Wahrheit zu sagen, als sich in irgendwelchen Ausreden zu verstricken.
Das ist gerade für jemanden, der beruflich so im Fokus steht, natürlich unheimlich mutig. Vor allem 5 Monate nach der Diagnose, André. Dein Outing nach der Diagnose war bestimmt ein Jahr später oder so, oder?
Ja, also hier zeigt sich an der Stelle wieder, dass die Zeitwahrnehmung von Fabian etwas verschroben ist.
Was?
Es war tatsächlich ungefähr genauso lange wie bei Felix.
Echt?
Ja, ja.
Oh Gott, ja, die Zeit hat sich doch etwas länger angefühlt. Aber zurück zu meiner Frage, Felix. Wie schwer, also wie viel Gedanken hast du dir vorher gemacht, was das für Konsequenzen für dich bedeuten könnte?
Vor dem ersten Outing, das heißt nur Freunde, Familie, ganz enger Bekanntenkreis, habe ich mir sehr intensive Gedanken gemacht, habe mir Szenarien ausgemalt, wie ich was wem erzählen kann. Und am Ende ist nichts davon eingetroffen, sondern es war dann ganz anders. Ich wollte eigentlich mit meinen engsten Freunden auf einem Berg was essen gehen. Das haben wir auch gemacht. Und dort wollte ich es ihnen erzählen, hatte mir zurechtgelegt, was ich genau sagen könnte, weil mir überhaupt nicht klar war, wie sie denn reagieren könnten. Und tatsächlich habe ich es ihnen dann Hals über Kopf schon auf dem Weg dorthin im Auto erzählt, weil ich mich nicht mehr zurückhalten konnte. Und es war auch genau richtig. Und die anderen beiden Male, das heißt, das zweite Mal ist Ich habe mich geoutet öffentlich über Social Media und Co. Und das dritte Mal war dann im Rahmen meiner Landtagskandidatur quasi als mehr oder weniger jemand, der im öffentlichen Leben steht. Und da wiederum fiel es mir dann total leicht.
Echt? Das ist ja interessant. Obwohl das eigentlich die größeren Konsequenzen für dich bedeuten könnten, weil, sag ich mal, den Fall, dass das ganz negativ zurückschlägt, hast du dir sicherlich auch mal ausgesponnen und dann hättest du wahrscheinlich einen anderen Berufsweg einschlagen müssen, oder?
Das stimmt, ja. Wobei mein Hauptgedanke war der, mir fällt es sehr leicht, mit jemandem über meine Diagnose zu sprechen, der das schon weiß. Das finde ich sehr, sehr leicht, weil die Person konnte sich ganz in Ruhe darauf einstellen, konnte sich informieren, unabhängig von mir auch. Aber mir fällt es schwer, nach wie vor schwer, jemandem neu, der da auch gar nichts von weiß, neu das aktiv zu erzählen. Weil du kriegst die erste Reaktion mit und die ist meistens schlecht. Und zwar nicht, weil die Person dir was Böses will, sondern weil sie überfordert ist in dem Moment. Weil sie vielleicht nicht ganz weiß, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für mich, was heißt denn das jetzt konkret für Krankheitsverlauf und so weiter. Das heißt, Menschen machen sich Sorgen, haben vielleicht selbst auch Angst um sich selbst und so weiter. Und diese erste Reaktion, auf die verzichte ich eigentlich ganz gerne. Deswegen habe ich mir da weniger Gedanken gemacht.
Aber das ist auf jeden Fall eine Reaktion, die ich auch kenne. Also am Anfang ist es vielleicht auch so eine Betroffenheit, ne? Weil die Leute Dinge damit assoziieren, die heute eben nicht mehr so eintreten. Gab es das dann auch bei dir oder also bei mir war das so, dadurch, dass wir ja dann auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, haben mich natürlich auch teilweise Kollegen drauf angesprochen. Gut, jetzt muss man dazu sagen, in diesen Artikeln, die wir da oder Interviews, die wir gegeben haben, da hat man ja viel Zeit zu erklären. Aber hattest du denn Momente, in denen Leute konkret danach nochmal auf dich zugekommen sind und dir, also dich gefragt haben, wie es dir geht oder so? Oder wo man gemerkt hat, die haben jetzt einen Informationsbedarf?
Ganz, ganz viele. Also, und das finde ich auch gut, weil das zeigt ja, es hat sich gelohnt, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn für mich war klar, ich brauchte im wahrsten Sinne des Wortes positive Vorbilder, weil ich im Krankenhausbett gelegen habe und dachte, scheiße, jetzt ist irgendwie alles vorbei. Ja, weil ich einfach viel zu wenig Informationen hatte und das, was ich durch Googlen rausgefunden habe, auch ziemlich viel Mist dabei war von Eltern irgendwie, die gesagt haben, die Mutter, sie lässt jetzt ihr Kind nicht mehr bei sich ins Badezimmer, weil sie hat ja auch zwei gesunde Kinder und Ähnliches. Und da einfach zu wissen, es gibt Menschen, die jetzt 2021 öffentlich darüber sprechen, weil die Diagnose heute zu bekommen oder wie ich 2017 ist ja was völlig anderes als in den 80er, 90er Jahren und das auch entsprechend zu kommunizieren, das fand ich wichtig und es haben erstaunlich viele Menschen mich darauf angesprochen und einfach Interessensfragen gestellt. Gar nicht mal so sehr, wie geht's dir, kann ich was für dich tun, sondern mehr rein Interesse. Also ich verstehe es irgendwie nicht oder habe jetzt keine Lust, mir das anzugoogeln, sondern ganz, ganz viele, die wirklich medizinische Fragen hatten.
Das ist ja auch
Dr. Martin. Dr. Martin.
Genau. Aber das ist ja auch eine der großen Chancen, warum es ja auch eine Signalwirkung hat, wenn jemand, der so in der Öffentlichkeit steht wie du, offen mit dem Thema umgehst, weil es ja auch so diese Unwissenheit wäre ja eigentlich häufig das Problem, eben du sprachst von der ersten Reaktion, so das Schwierigste eigentlich ist, dass das dadurch helfen kann, das Thema wieder so ein bisschen publiker zu machen und zwar auch in dem neuen Gewand, wie sich HIV eben heute darstellt und nicht aus den 90ern. Ist dir das ein wichtiges Anliegen oder hast du da gemerkt, dass das was bringt oder dass es dir, oder ist es vielleicht erstmal nur, dass du ein gutes Gefühl dabei hast?
Ich habe von Anfang an versucht, die Politik mit der HIV-Aufklärung irgendwie miteinander zu verbinden. Also ich habe nochmal sehr intensiv viel zum Thema HIV gemacht im Rahmen meiner Landtagskandidatur und vor allem das mediale Interesse war dann auch nochmal enorm groß, als ich in den Landtag gewählt wurde. Denn das gibt's ja nicht so oft. Also neben mir gibt's noch einen weiteren Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus, der positiv ist oder offen positiv ist. Das war's dann auch schon. Und insofern habe ich unglaublich viele Interviews dann gegeben bei Zeitungen und auf Fernsehsendern und Co., um diese öffentliche Plattform zu nutzen. Weil ich glaube, dass die tollsten Plakatkampagnen und Werbefilmchen und was es da alles gibt, das ist alles super, das ist alles wichtig. Aber ich glaube, die beste Sensibilisierung kann der persönliche Kontakt schaffen. Also zu wissen, ich kenne da jemanden, der selbst betroffen ist, von dem ich aber weiß, dass es ihm gut ist, dass es ihm gut geht, der arbeiten kann, der normal leben kann, der normale Lebenserwartungen auch hat. Und den ich einfach auch mal was ganz offen fragen kann, ohne dass ich befürchten muss, da irgendwie unsensibel zu sein oder ähnliches, sondern ich kann den fragen, weil den kenne ich schon ewig. Und für all die, die das im eigenen Bekanntenkreis nicht haben, hilft es dann, das ist quasi der zweitbeste Weg, jemanden zu haben, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, egal ob das jetzt in Politik ist, wie bei mir, oder irgendwie in Musik, wie bei Conchita oder ähnliches, zu wissen, okay, ich kenne diese Person, ich verbinde mit der etwas, und die hat auch HIV.
Mhm. Als zweites Merkmal eben nicht als erstes. Das ist nicht
genau, ja.
Der HIV-Positive, sondern das ist Felix. Ach, der ist übrigens auch HIV-positiv. Ja.
Jetzt hast du ja angesprochen, es gibt das tatsächlich nicht so oft, also dass Abgeordnete oder Politiker generell oder Politikerinnen damit offen umgehen. Was oder gibt es denn Punkte, wo du sagst, da fehlt dir was in der Politik? Oder inwieweit findest du, dass die Politik sich in Sachen HIV positionieren sollte? Oder
engagieren sollte, was ändern sollte.
Oder engagieren sollte, ja. Was ist das so, als so hautnah bist du ja dran. Wie ist da so deine Sichtweise auf die Sache?
Ja, die Vereinten Nationen haben ja Ziele definiert, und diese Ziele verfehlt Deutschland aktuell. Mhm. Wir haben die 2020er-Ziele knapp verfehlt und die 2030er-Ziele, ja, wir müssen noch ordentlich zulegen, damit wir die erreichen. Wir haben deshalb in Hessen uns diesen Zielen angeschlossen und haben auch finanzieren gerade zusammen mit der Hessischen AIDS-Hilfe ein Forschungsvorhaben, das neue Potenziale auch aufzeigen soll in der HIV-Prävention. Weil ich glaube, mit einer veränderten Krankheit, mit einem veränderten Diagnoseschlüssel müssen wir auch unsere Art der Prävention daran anpassen und auch verändern. Wir erleben zum Beispiel, dass die Zahlen bei den homosexuellen Menschen zwar zurückgehen, das ist schön, sie steigen aber bei Drogenkonsumierenden, sie steigen bei heterosexuellen Personen. Insofern ist das eventuell ein Anreiz dafür, dass wir uns zu sehr auf die Gruppe MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, konzentriert haben. Vielleicht kommen da aber auch noch ganz andere Sachen raus bei dem Forschungsvorhaben. Ich bin ganz gespannt und Hessen wird dann dauerhaft auch Geld bereitstellen, um die Ziele besser zu erreichen. Und da freue ich mich natürlich, wenn andere sich anschließen und auch die Bundesrepublik, die Bundesregierung da noch ein bisschen mehr macht.
Es scheint also eine positive Auswirkung zu haben, wenn jemand, der mitentscheidet, auch sich gut in dem Thema auskennt, um dann zum Beispiel auch solche Initiativen, wie wo du gerade von sprachst, anzustoßen oder zumindest zu unterstützen. Also es hilft eigentlich nicht, also es schadet sozusagen nicht.
So wäre schlimmer entscheiden würde. Nein, das ist wie bei allen Themen. Wenn es eine Person gibt, der das besonders wichtig ist, aus dem beruflichen, aus dem persönlichen, aus dem sozialen Kontext heraus, dann setzt sie sich dafür ein und dann steigert natürlich das die Chance, dass es einen Erfolg gibt, exorbitant. Klar.
Also wir haben auch schon öfters im Podcast darüber gesprochen, wie hart es auch war, so diesen eigenen Wissensentwicklungsgang zu gehen. Als André zum Beispiel die Diagnose bekommen hat, man hat ja immer so eine große Unwissenheit noch mitgehabt. Wie zum Beispiel, wo ich mich auch gefragt hat, als André dann mir gegenüber am Tisch saß, kann ich mit ihm aus dem Glas trinken oder nicht? Und die Frage ist so lächerlich rückblickend. Aber die war einfach, die stand im Raum. André war super schnell an den Ärzten dran, ich zum Beispiel als Partner jetzt nicht direkt. Wie war das bei dir? Also von welchem Wissensstand musstest du abgeholt werden und was waren so deine Momente, wie mein Glas-Moment mit André?
Ja, mein Wissensstand war dafür, dass ich ja noch nicht so alt bin, erstaunlich veraltet. Und insofern hatte ich schon eher so ein 90er-Jahre-Bild von HIV im Kopf, was natürlich dadurch, dass es mir so schlecht ging, körperlich verstärkt wurde. Mhm. Weißt du, wenn du googelst, du hast zwar theoretisch eine normale Lebenserwartung und dir geht's aber gerade so unfassbar schlecht, dann wirkt dieser Fakt natürlich gleich viel weniger intensiv, als wenn es dir so ganz gut geht. Und insofern, ich habe das anfangs nicht so richtig realisiert, was das jetzt konkret für mich bedeutet. Und war auch, ehrlich gesagt, nicht in der Lage, mir jetzt intensiv Wissen anzueignen in dem Moment. Und insofern hat mir dann ganz viel der persönliche Kontakt mit meiner Ärztin geholfen, die ja, mir viele Ängste auch nochmal nehmen konnte, die gesagt hat, hier Felix, klingt blöd, aber es gibt Studien, dass wenn man in deinem Alter HIV-positiv wird, dass du dann gute Chancen hast, sogar länger zu leben als andere, weil kein Mensch so oft zum Arzt geht wie du. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie, also keine Ahnung, ob das am Ende stimmt, aber es hat mir die Angst genommen ein Stück weit. Ja. Und auch dann andere Menschen zu treffen, die positiv sind und die, ich sag's mal ganz salopp, wie ich es damals empfunden habe, die leben alle, denen geht es gut. Mhm. Ja, die kann man berühren, mit denen das alles in Ordnung. So völlig Banane eigentlich, dass man solche Gedanken hatte. Nichtsdestotrotz waren die ja da. Und insofern auch deine Frage mit dem Glas. Ich hatte ähnliche Dinge auch. Ich weiß noch, ich bin 2017, waren wir Weihnachten in der Kirche, da ging es mir dann wieder gut, dass ich das halbwegs hingekriegt habe. Und da habe ich mich am Geländer festgehalten, als ich die Treppe runtergelaufen bin. Und es gab einige Menschen hinter mir, die dann das Geländer absichtlich nicht berührt haben, weil ich hatte das ja vorher berührt. Und diese Menschen meinen das ja nicht böse, sondern die wissen das ja einfach nicht. Und genau da ist der Punkt, dafür zu sorgen, dass dieses Wissen verbreitert wird und dass solche Fragen letztlich überflüssig werden. Grundsätzlich finde ich es aber sehr wichtig, sie zu fragen. Mhm.
Ja, dass man die Unwissenheit aus dem Weg räumen kann natürlich.
Genau.
Ja, aber das ist wirklich gut, dass du, dass es dir wieder so gut geht. Und die Frage, denkst du, wäre das Wissen etwas verbreitet gewesen? Und hätte man vielleicht auch bei dir die Diagnose eventuell früher gestellt, wenn es so ein bisschen weniger aus der Schmuddelecke käme, so einen HIV-Test zu machen? Oder?
Sicherlich. Ich habe mir tatsächlich ganz oft die Frage gestellt, warum ich eigentlich vorher nicht einen HIV-Test gemacht habe. Weil ich damit ja ein Stück weit auch selber schuld bin, dass das so spät erkannt wurde. Und ich konnte mir die Frage aber nie beantworten und kann es auch nach wie vor nicht. Denn eigentlich ist es ja das Normalste der Welt, sich hin und wieder mal, so wie ich mich ja beim Arzt auch sonst auf alles Mögliche durchchecken lasse, auch das hin und wieder zu tun. Und ich war eigentlich auch gar nicht so weit weg vom Thema. Also ich war irgendwie ein paar Jahre schon vor meiner Diagnose jedes Jahr beim AIDS-Ball oder bei der Ballnacht der Wiesbadener AIDS-Hilfe. So, also ich war jetzt eigentlich relativ nah dran und trotzdem kam ich nicht auf die Idee, diesen Test zu machen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, das tatsächlich aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, deutlich zu machen, hey, das kann jede und jeder bekommen. Da muss man nicht irgendwie 24/7 lang ungeschützten Sex haben, sondern im Zweifelsfall reicht einmal.
Ja. Eben, wie du sagst.
Kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen, es reicht einmal.
Ja, ich kann das jetzt, also ich spiele das Spiel jetzt nicht mit. Nein, aber ich muss ganz auch ganz ehrlich sagen, die Anzahl, wie oft ich einen HIV-Test gemacht habe, bevor ich mit dem Thema durch André so stark konfrontiert wurde, war auch null. Also ist es jetzt nicht, dass man sagen muss, okay, ich hatte einfach Glück. Ich hatte keinen, also eine Risikosituation, wenn man ehrlich ist, gab es auch bei mir. Also es ist überhaupt nicht, dass es irgendwie was Verwerfliches ist und sagen, oh, was muss die oder derjenige gemacht haben? Nee, nix. Also das Sicherste ist, um sich keine Geschlechtskrankheit einzuholen, ist keinen Sex zu haben. Und ich weiß nicht, wie viele das machen, aber das ist auf jeden Fall kein guter Weg, um seine Lebensqualität zu erhalten.
Ja, es war tatsächlich eine der Dinge, die mich in den Reaktionen auf das Outing am meisten verwundert hat. Also ich habe mir schon gedacht, dass es jetzt auch negative Reaktionen gibt, dass auch Leute, das macht man ja manchmal gerne bei bestimmten Krankheiten, dass man den Leuten selbst die Schuld gibt. Ja, also du hast jetzt Krebs, weil du hast geraucht oder du bist jetzt positiv, weil du hattest ungeschützten Sex. Aber gerade das hat mich am meisten schockiert, weil ich der absolut festen Überzeugung bin, dass alle, die mir das vorgeworfen, auch schon mindestens einmal selber ungeschützten Sex hatten. Weil da waren auch viele dabei. Ich habe dann immer mal so Profile angeguckt. Aha, du hast Kinder. Das ist ja nur dein offensichtliches Indiz dafür, dass du mindestens einmal ungeschützten Sex hattest.
So, wenn es von ihm ist.
Also, ja, natürlich.
Beziehungsweise sind sie ja selbst mindestens also einmal bei ungeschütztem Sex entstanden.
Ja, genau. Und da ist, glaube ich, so eine, man hat den gleichen Sachverhalt, man bewertet den aber völlig unterschiedlich. Mhm. Und das fand ich so merkwürdig, gerade auch weil, also es bekommen ja nicht nur MSM HIV, sondern es können ja erstmal alle bekommen.
Ja, das ist, ich früher, als es noch WG-Partys gab. Und ab einem gewissen Level konnte man ja über alle Themen sehr offen sprechen. Und gerade mit meinen ganzen Hetero-Freunden war das durchaus interessant, dass es beim Thema Verhütung eigentlich immer nur um Kinder ging. Nie um Geschlechtskrankheiten. Und ja. Es ist wirklich schockierend, deswegen überrascht mich das auch überhaupt nicht, dass eben die Zahlen bei Heteros steigen, weil das für die überhaupt kein Thema ist. Und deswegen ist es ja auch so gut, dass jemand, der jetzt sozusagen nicht nur in der Gay-Community bekannt ist, sondern eben auch darüber hinaus durch deinen Job als Politiker, dass das Thema überhaupt, auch wenn es nur mal kurz durchs Feed, durch den Facebook, Instagram oder sonst was Social Media Feed geht, dass man sieht, ach Moment, ach, das ist ein Thema. Und das ist ja auch dann, hat eine große Signalwirkung. Aber trotzdem war es natürlich ein schwieriger Weg. Würdest du rückblickend betrachtet, würdest du es anders machen oder würdest du es wieder so machen, wie du es jetzt gemacht hast?
Ich glaube, ich würde intensiver und länger über die einzelnen Schritte und auch über das maßgebliche Outing nachdenken. Ich glaube, ich würde am Ende trotzdem wieder bei der Entscheidung rauskommen, die ich auch getroffen habe. Aber ich hatte zwischendurch durchaus den Eindruck, hättest du mal intensiver nachgedacht, denn einmal in der Welt kriegt man das ja so schnell nicht mehr wieder weg. Also gerade das Internet vergisst ja nicht. Mhm. Und insofern ist das ja durchaus eine lebensprägende Entscheidung. Also manchmal habe ich Situationen, wo ich insbesondere, wenn ich neue Menschen kennenlerne, und das ist ja so schön, wenn man eine neue Person kennenlernt, man kann sich ja auch selbst mal ein bisschen neu erfinden. Man kann mal bewusst das ein oder andere weglassen in der Erzählung. Man kann eventuell das ein oder andere ein bisschen ausschmücken. Und natürlich stellt man sich dann auch immer die Frage, erzähle ich das jetzt? Und ich habe das Problem, wenn ich es nicht tue, könnte es sein, dass die neue Bekanntschaft das einfach schnell ergoogelt. Und das ist natürlich dann noch blöder, als wenn ich es direkt selbst erzähle. Und insofern hatte ich auch hin und wieder die Situation, dass mir die Entscheidung, wann ich einer Person von meiner Diagnose erzähle, die wurde mir genommen, weil die Person das nämlich selbst ergoogelt hat. Und insbesondere in meinem Job ist das ziemlich blöd, weil natürlich, man findet einfach relativ schnell irgendwas bei Google über mich und natürlich auch zum Thema HIV. Und deswegen gab es Situationen, dass ich nach dem ersten Date erklären musste, ja, HIV, wo ich mir denke, eigentlich hätte ich dir das jetzt noch gar nicht erzählt, weil es ist überhaupt noch nicht relevant für dich und für mich auch nicht. Ja. Sondern ich hätte das, ja, und das ist natürlich schwierig. Und das muss man, glaube ich, dann auch immer bedenken. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hätte ich schon das ähnlich gemacht, wie ich es tatsächlich auch getan habe. Einfach auch, weil ich kein Mensch bin, der in der Lage gewesen wäre, so ein einprägendes Ereignis für sich zu behalten, sondern ich habe auch das Bedürfnis gehabt, mich mit anderen auszutauschen.
Ja, das ist super. Und ich finde es auch super, dass du das so differenziert jetzt sagst, weil ich glaube, auf der einen Seite brauchst du Leute wie dich und André, die sehr offen, dass, wenn man es googelt, André HIV oder Felix HIV findet man, ja, ganz viel zu euch. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, wo es vielleicht nicht in den beruflichen Kontext passt, ja, oder auch nicht zum persönlichen Charakter, oder man muss da ja auch, ja, sich sicher darin fühlen. Und ich glaube, es gibt auch viele, für die das keine Option ist, sozusagen sich öffentlich zu ihrer HIV-Infektion zu outen. Und für die leistet man natürlich einen Riesendienst, indem man die Gesellschaft natürlich weiter mit dem Thema beschäftigt, wenn es so Leute gibt wie euch. Also von daher finde ich das auch super, dass du da auch zeigst, dass es auch nicht nur Sonnenseiten, auch Schattenseiten gibt dazu. Weil das muss, weil, wie du sagst, du hast es schön gesagt, du hättest dir es vielleicht besser überlegt. Und vielleicht bin ich sogar ein bisschen glücklich, dass du es dir nicht so lange überlegt hast, weil aus langen Überlegungen kommen ja auch manchmal andere Entscheidungen. Und ich finde es wirklich klasse, dass du oder auch ihr beide da so offen mit umgeht.
Man könnte natürlich das auch ein bisschen anders formulieren, vom Blickwinkel her. Ja, wenn du jetzt sagst, ich habe demjenigen das dann erzählt in einer Situation, wo ich es vielleicht normalerweise nicht gemacht hätte. Ich finde, was anderes fällt dadurch ja weg, was, glaube ich, für viele, die mit HIV leben und andere daten, durchaus schwierig ist, nämlich genau diesen richtigen Punkt zu finden. Wann sage ich das dieser Person und wie reagiert die dann da drauf? Und das ist natürlich ein Punkt, könnte man jetzt sagen, der bei dir eigentlich wegfällt, weil die Frage stellt sich eigentlich nicht so wirklich. Weil, wie du es schon sagst, man findet es halt so leicht raus, dass man wahrscheinlich eher nicht jetzt in diese große Falle tappen kann, dass man vielleicht irgendwie, also jeder kennt die Situation ja, wenn man sich irgendwie mit jemandem 30 Minuten unterhalten hat und dann irgendwie sagt, wie ist das nochmal gleich dein Vorname gewesen? Also irgendwann ist der Punkt drüber, dass man sowas irgendwie sagt, ohne dass es so eine große Konsequenz halt hat oder so eine große Bedeutung hat. Aber ich glaube, je länger man es nicht sagt und mit jemandem datet, zusammenkommt und es dann, je länger man diesen Punkt rauszögert, ich glaube, desto mehr Gewicht bekommt die Sache ja auch irgendwo. Ja.
Mhm. Ja. Das ist, da könnte man meinen, erstaunlicherweise habe ich trotzdem, also eigentlich gehe ich ja schon sehr proaktiv damit um, trotzdem habe ich immer mal wieder neue Kontakte, die dann aus allen Wolken fallen, wenn ich das erzähle. Und insbesondere natürlich die Frage, wann erzähle ich denn einer Person von meiner Diagnose? Beschäftigt mich durchaus häufiger, gerade auch, weil es da so eine unterschiedliche Erwartungshaltung gibt. Also ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Leute, die erwarten, dass du direkt nach deinem Vornamen sagst, dass du HIV-positiv bist.
Ja, es ist wie mit der Partei, wie mit der Parteizugehörigkeit. Felix Martin von die Grünen, Felix Martin HIV-positiv.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, was erwähne ich als erstes? Was ist schlimmer, grün oder positiv?
Ja, das weiß ich. Ja. Ja, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, da haben wir auch öfters schon kontrovers zu irgendwie uns unterhalten und darüber gesprochen. Ja, wann ist es eigentlich, wem muss ich es überhaupt sagen? Das ist dein Ding, deine gesundheitliche, gesundheitliche Randinformation. Theoretisch müsste man es ja noch nicht mal zum Beispiel dem Zahnarzt oder so. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge oder wir sprechen ja auch öfters drüber, wo es Diskriminierung geben kann. Und letztendlich muss man es niemanden sagen. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Aber die Realität, welche Erwartungen an einem gestellt werden, die sind natürlich oft anders. Aber erstmal sagen muss man es niemanden.
Felix, welche Dinge, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, würdest du unseren Hörerinnen und Hörerinnen vielleicht gern mitgeben?
Ich hätte eine schöne Abschlussfrage. Was würdest du allen, die jetzt zuhören und die sich genau über diesen Moment Gedanken machen, sage ich es? Wem sage ich und wie sage ich es? Was würdest du als der alles schon durchgemacht hat, und zwar auch nicht im kleinen Maßstab, was würdest du den Leuten, die noch am Überlegen und am unschlüssig mit sich selber sind, was würdest du denen für Tipps geben, was würdest du ihnen raten?
Ich glaube, die Antwort, die für alle passt, die gibt es nicht. Was ich aber auf jeden Fall raten kann, ist auf jeden Fall den engen Freunden, Bekannten, vielleicht sehr liebgewonnenen Arbeitskollegen das mitteilen. Ich glaube, das hat mir wahnsinnig viele Steine von den Schultern genommen und mir auch Rückendeckung verschafft. Und was alles andere angeht, abwarten, nachdenken. Es gibt auch keine Pflicht, sich zu outen. Alle können das so handhaben, wie sie es möchten. Ich freue mich natürlich über alle, die das tun, weil ich glaube, das schafft Sichtbarkeit, es schafft auch ein Stück weit, es macht allen, die danach kommen, das Leben ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz hängt es von so vielen Faktoren ab, dass ich da keine allgemeine Empfehlung ausgeben möchte, sondern müssen alle gucken, wo stehe ich gerade, wo könnte es mir nützlich oder hilfreich oder eben auch nicht sein, wo könnte es mich negativ beeinflussen und dann diese verschiedenen Aspekte gemeinschaftlich abzuwägen.
Lieber Felix, es war wunderschön, dass du da warst, ja, und dir die Zeit genommen hast, mit dir zu sprechen, also mit uns zu sprechen und uns deine Geschichte zu erzählen, die, glaube ich, sehr inspirierend für viele ist und weiterhin sein wird. Von daher vielen, vielen Dank, Felix. Und wenn ihr Spaß hattet, an der Folge zu hören, folgt Felix. Ihn gibt's auf Instagram, Facebook.
Herzlichen Dank für eure Einladung und für eure wertvolle Arbeit genauso.